Also von daher unbedingt alle zur Wahl gehen, super, super wichtig. Und ja, schaut nochmal so ein bisschen, das gehört wirklich so zusammen. Ich finde immer, man kann gut gucken, wem Frauenrechte wurscht sind und Kinderrechte, dem sind auch Tierrechte völlig wurscht. Und ja, da gibt es echt Parteien, denen ist es so richtig wurscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast gibt es ein Q&A, ein Live-Q&A quasi. Ich habe in meiner Story auf Instagram einen Fragensticker gehabt. Was wolltest du schon immer wissen? Und habe euch angeboten, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und ja, ich pick mir jetzt einfach so direkt welche raus und beantworte die. Die erste Frage ist, Hunde im Wissen aufziehen, um dann als Assistenzhunde auszubilden. Da würde ich jetzt im Normalfall ein bisschen nachfragen. Ich interpretiere die Frage jetzt einfach mal. Ich denke, es geht darum, dass ja gewisse Würfe, natürlich spezielle Rassehunde, extra gezüchtet werden, um sie dann später als Assistenzhunde auszubilden und auch entsprechend verkaufen zu können. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele Bausteine und ich glaube, alleine über diese Frage könnte ich wahrscheinlich schon eine Stunde ohne Punkt und Komma reden. Das grundsätzliche Thema, soll man Hunde adoptieren, kaufen, wie ich dazu stehe, da habe ich 2 Podcast-Folgen zugemacht und auch die haben nicht mal ausgereicht, um dem Thema wirklich auch komplett in allen Facetten gerecht zu werden. Natürlich ist es hier schon mit einem klaren Wissen, ich möchte da Hunde als Assistenzhunde ausbilden, wo ich halt dann doch wieder um die Ecke komme und sage, funktioniert das mit der Genetik und diesem Wunsch wirklich so, so genau und so leicht, wie wir uns das immer wünschen? Und was passiert mit den Hunden, die sich nicht dazu eignen? Ja, wo dann eben rauskommt, Mensch, die sind jetzt doch gar nicht so geeignet. Wird da probiert und dran rumtrainiert? Wird dann doch probiert, dass sie ja diesen Weg gehen müssen? Auch da habe ich tatsächlich immer mal wieder Hunde im Training. Hatte ich auch letztes Jahr wieder einige, die auch eher aversiv in diesen Assistenzhundebereich gebracht wurden. Ja, kaum zu glauben, aber tatsächlich auch in dem Bereich gibt es noch allerhand, also auch ein Hund, der mit Stachelhalsband erzogen wurde, ist mir da untergekommen. Ne, also viele Fragen, die man sich da stellen muss. Was passiert mit den Hunden, die sich nicht eignen? Was passiert mit den Hunden grundsätzlich? Wie werden die ausgebildet? Wie läuft diese Ausbildung? Und ich glaube, da braucht man jetzt nicht groß interpretieren, um zu wissen, dass ich es nicht gut finde, dass man Hunde quasi produziert, um zu sagen, du hast den und den Job. Das heißt, du kommst nur auf diese Welt, weil ich direkt einen Job für dich habe im Kopf. Und da habe ich natürlich so meine ethischen Probleme. Grundsätzlich gibt es definitiv Assistenzhunde, Begleithunde, wo ich sage, das ist ganz, ganz wunderbar, denn die mannigfaltigen positiven Auswirkungen, die eben das Zusammenleben mit Hund mit sich bringt, die sind ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut auch bekannt. Aber eben immer so diese Frage des, wie kommt man da hin und ja, was hat auch der Hund für Chancen zu sagen, hey, ich brauche eine Pause, ich habe jetzt gerade keinen Bock darauf, weil es ist ja dann doch ein Job. Hat er den 24/7 und wie wird mit dem Hund umgegangen? Ich habe es bei mir in der Hundeschule, das ist ja einfach, glaube ich, so mein Vorzeigeteam. Der Hund hat sich Stück für Stück ganz automatisch, ohne dass er da eine spezielle Ausbildung durchlaufen hätte oder dass er nur deshalb angeschafft wurde im Sinne von, du musst mein Epilepsie-Warnhund werden. Der Hund ist das geworden, weil eben Hund und Frauchen eine so enge Bindung und Beziehung haben. Und die sind bei mir ganz normal das Training durchlaufen, Welpengruppen, Junghundkurs, dann später im Hundeclub und Spaßgruppen und Tricktraining. Und ja, die sind einfach ein grandioses Team geworden. Und das hat sich so Stück für Stück daraus entwickelt, dass der Hund ein Epilepsie-Warnhund wurde. Und sowas finde ich dann natürlich ist eine ganz wunderbare Sache. Es gibt auch Assistenzhundeausbildungen, die wirklich toll sind, ne, wo man einfach sagt, da werden dann aus Würfen, die da sind, werden Hunde eben ja getestet, wird geschaut passt der, dann kommen die in Familien und werden wirklich ganz normal in Familien ausgebildet und durchlaufen da so ihre ersten Lebensmonate beziehungsweise Jahre und werden dann, wenn sie fertig ausgebildet sind, verkauft und weiterverkauft an die Familien, die diese Assistenzhunde brauchen. Also du siehst schon, wer auch immer die Frage gestellt hat, ich könnte da jetzt, wer weiß, in welche Ecken bohren und popeln. Grundsätzlich, wenn man es so ganz platt sieht, dass da ein Wurf irgendwie ja auf die Welt kommt, um dann halt zu sagen, hey, die bilden wir jetzt alle als Assistenzhunde aus, habe ich da so meine Probleme mit, weil das zeigt sich ja auch erst später. Grundsätzlich, ne? Was hat der Hund für Erlebnisse auch in der Entwicklungsphase? Das hat man ja auch nicht alles so in der Hand. Und ich finde, man kann erst ab einem gewissen Alter dann wirklich auch sagen, in welche Richtung geht es, eignet sich der Hund und überhaupt auch was, wie sieht dann das spätere Leben aus für diesen Hund. Ja, ist immer so ein Pro und Contra und mit Sicherheit unter ethischen Aspekten sehr differenziert zu sehen, meines Erachtens. Dann haben wir die nächste Frage. Können Hunde nachtragend sein? Das Erste, was mir da so direkt einfällt, ist das Thema, was immer öfter zu hören ist, dass der manipuliert dich doch. Ja, der macht das jetzt doch nur, um dich zu manipulieren. Grundsätzlich so dieses, der manipulative Hund, der um fünf Ecken denkt und fast schon gerissen ist, um dem Mensch eins reinzuwürgen. Das zeugt von sehr menschlichem Denken und natürlich auch von sehr negativem Denken. Ne? Wenn man so zu was Menschen fähig sind und das zeigt sich, finde ich, dann auch immer so ganz arg schon, was man von anderen erwartet. Das hat eher was mit einem selber auch zu tun, was man da so grundsätzlich in sich trägt. Und dieses Nachtragende, wie es Menschen machen, dass sie quasi absichtlich, also sie würden so aus rein eigenem Antrieb, was kann ich da jetzt für ein Beispiel nehmen, aus rein eigenem Antrieb würden sie jetzt sagen, die Person finde ich eigentlich echt sympathisch, ja, und ich würde mich mit der auch gerne unterhalten, weil eigentlich finde ich die sympathisch. Aber weil ich mal irgendwann vor weiß ich nicht was für einer Zeit hat die Person doof reagiert oder mir eine Nachricht geschrieben, die mich geärgert hat oder irgendwas gemacht, was mich geärgert hat. Und deshalb beschneide ich jetzt quasi auch mich selber, weil eigentlich finde ich die Person nett. Aber nee, deshalb mache ich das jetzt nicht, weil das war ja damals total blöd von dieser Person. Ja, das ist sowas Menschliches. Das haben Hunde in der Form nicht. Ja, dass sie da eigentlich aus reiner grundsätzlicher Intention würden sie jetzt gerne das und das machen, aber sie machen das nicht, weil, ja, da ist ja da was Negatives gewesen und aus dem Grund würge ich der Person da jetzt eins rein. Das ist wirklich menschliches um fünf Ecken denken. Was bei Hunden natürlich genauso auch wie bei uns Menschen ist, ist natürlich lernen. Ja, ich habe mit dieser Person negative Erfahrungen gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das und das passiert, dann passiert etwas, was sich für mich negativ anfühlt. Vielleicht tatsächlich sogar in den Bereich Schmerzen, körperliche Versehrtheit geht und so weiter und so fort. Ja, oder eben rein das Emotionale, dass es zu einer negativen Grundemotion kommt, wenn ich in die Nähe dieser Person komme, weil ich habe gelernt, das und das kann passieren. Das hat aber nichts mit Nachtragendsein zu tun, sondern das hat was mit Lernerfahrungen zu tun. Kann ich jetzt ganz einfach das Beispiel nehmen, auf eine heiße Herdplatte greifen. Oder man weiß ganz genau, der und der Topfdeckel, der ist oben am Griff nicht isoliert. Und wenn ich diesen Griff anfasse, verbrenne ich mich und deshalb nehme ich einen Topflappen zum Beispiel. Ja, das ist eine Lernerfahrung. Und um der Sache aus dem Weg zu gehen, greife ich eben nicht mit der bloßen Hand dahin, weil das tut weh. Das sind Lernerfahrungen. Das hat nichts mit nachtragend sein zu tun. Ja, also dieses Nachtragen, wie ich es jetzt auch hier wieder in diese Frage so rein interpretiere, wie man es eben vom Menschen kennt, das gibt es beim Hund in der Form nicht. Ja, also klar, auch Hunde ja, lernen ja Stück für Stück. Hey, wenn der Mensch so guckt oder wenn die Stimmlage so ist oder wenn der so riecht, die riechen ja auch schon unsere Stresshormone und grundsätzlich auch die Stimmung können sie gut einschätzen, wenn es Personen sind, die sie gut kennen. Und natürlich sind sie dann quasi vorauseilend, beschwichtigend im Sinne von, die letzten Male war das und so und deshalb mache ich da jetzt lieber mal einen Bogen drum. Aber all das hat was mit Lernerfahrungen zu tun und nichts mit diesem um fünf Ecken denken, wie es jetzt beim Menschen ist. Also gerade wenn es so um dieses Nachtragende geht, da habe ich immer direkt im Kopf, ja, so nicht drüber reden, also überhaupt nicht problemorientiert sein, weil problemorientiert ist ja, ich spreche das an, was mich verletzt hat, was ich nicht in Ordnung fand, um eben das Problem lösen zu können in Gemeinsamkeit. Und wenn man dann aber sagt, nö, es ist nichts, lass mich in Ruhe, ja, all das wäre so für mich so dieses typische Nachtragendsein, wo man sich selber ja auch ins Fleisch schneidet. Und ja, also von daher, nein, in der Form gibt es das beim Hund nicht. Alltagstipps wie Hund darf nach Essen nicht rennen wegen Magendrehung. Das ist natürlich was, was man sehr oft hört und was ich auch oft von Neuhundemenschen gefragt werde. Das ist natürlich was ist, was so, ja, so als riesiger, ich sag mal, Elefant im Raum steht. Das ist so eine ganz große Angst, die viele Personen haben. Ich kann aus meiner Klinikzeit noch einfach sagen, dass Magendrehungen super, super selten sind. Ja, sie sind schlimm und ein absoluter Notfall, also da zählt jede Minute, also das ist auch nicht übertrieben dargestellt, sondern ich warte mal noch ab ein paar Stunden, entscheidet definitiv über Leben und Tod. Ja. Magendrehung, wenn sie ist ein absoluter Notfall, aber sie passiert super, super, super selten. Ja. Also sie müsste gar nicht so oft in aller Munde sein. Da ist Verletzung und Straßenverkehr auf einem ganz anderen Problembereich, ja, also viel häufiger. Und wenn ich mir dann angucke, wie viele Leute mit ihrem Hund, ich hatte es ja gerade in der letzten Podcast-Folge, wenn du magst, hör dir die gerne dazu an, super passend darüber gesprochen, wie viele Leute ohne Leine direkt an der Straße mit dem Hund spazieren gehen. Das erachte ich als ein viel, viel größeres Gefahrenpotenzial als eine Magendrehung. Grundsätzlich so dieses, meine Angst muss nicht deine sein, ja, dass man da kein Riesending draus macht, finde ich super wichtig, denn das wird sich definitiv auch wieder am Verhalten des eigenen Hundes bemerkbar machen. Grundsätzlich so gesunder Menschenverstand, ja, wie würde ich das bei mir machen? Schlage ich mir einen Bauch voll, habe irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen, habe mittags Hunger und gehe über den Hunger drüber und hau mir dann abends wirklich den Bauch richtig voll mit einer Masse, wo man sich total unwohl fühlt, würde ich danach schwimmen gehen und joggen gehen? Nee, ja. Und da einfach so ein bisschen dieser, ja, ich nenne das wirklich so, dieses ganz normaler Menschenverstand und sich nicht von all dem, was man irgendwo liest, so Ängste eintrichtern lassen und das Ganze auch schon wieder zu groß zu machen, sondern da einfach so ein bisschen auch zu gucken, ja, was ist da normal? Wie würde ich das normal machen? Das heißt, es ist, wenn ich da vorbeugen möchte, ja, du willst mit deinem Hund joggen gehen, dann bitte gib ihm davor nicht die riesengroße Mahlzeit, ja, die Tagesration. Es ist grundsätzlich besser zu sagen, der kriegt drei kleinere Mahlzeiten als eine riesige, so wie man das früher gemacht hat. Das ist für den Magen-Darm-Trakt genau wie bei uns echt ein Ding, weil Hunde haben nicht den Magen-Darm-Trakt von Wölfen. Ja, das kann man nicht so miteinander vergleichen. Und ein Wolf, der sich den Ranzen vollgeschlagen hat, geht danach nicht joggen eine Stunde mit seinem Härchen an der kurzen Strippe. Also da mal gucken, wo werden Vergleiche gezogen, welche Vergleiche sind passend und wo ist auch eine Angst schon wieder zu groß gemacht. Ja, also so dieses natürliche, ja, einfach gucken, wie kann ich da Gefahr minimieren. Grundsätzlich bei der Magendrehung finde ich es wichtig, sich auch klar zu machen, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass ein komplett leerer Magen auch negativ sein kann, wenn der da so ganz leer im Bauchraum rumschlackert quasi. Grundsätzlich nochmal genauer hingucken, welche Hundegruppe ist davon betroffen. Ja, die mit dem tiefen Brustkorb. Sind Hundetypen, die vielleicht auch grundsätzlich schon eine Bandschwäche haben, wo man einfach weiß, hey, der hatte schon einen Bänderriss. Die Physiotherapeutin, der Physiotherapeut hat schon gesagt, der Hund hat eine Bandschwäche. All das zählt da mit rein. Also da nochmal ganz genau hingucken. Alter, Fitness und eben auch, wenn man sich so Studien anschaut oder auch solche Aussagen grundsätzlich, wo sind die Quellen und was steht dann in den Studien da ganz genau und sich nicht komplett verrückt machen. Das finde ich immer ganz wichtig. Können Hunde auch motzen? Mein Hund macht immer so ein Geräusch, wenn er genervt ist. Ich habe direkt Niki, meine erste eigene Hündin, im Kopf. Die war so eine. Also gerade abends, wenn alles so gemütlich war, sie am besten noch im Winter auf der Heizdecke bei mir gelegen ist und man dann irgendwie ein Video geguckt hat, wo man laut gelacht hat. Und da kam dann eben auch immer so ein total genervtes Schnaufen oder wenn sie in Ruhe schlafen wollte. Sie hat das auch in der Vorlesung. Wir durften in München damals die Hunde noch mit in die Vorlesung nehmen. Und wenn ihr was zu laut war und sie wollte tief schlafen und ist dann irgendwie schon zweimal aufgeweckt worden, dann hat sie immer so ein richtig genervtes. Und das hat so durch den Hörsaal, weil ich saß mit ihr dann immer ganz oben, so richtig gehallt. Da habe ich auch noch eine Situation im Kopf, wo dann ganz viele gelacht haben darüber. Also auch hier wieder, was meinst du mit Motzen? Aber wenn du sagst, dein Hund macht so ein Geräusch, wenn er genervt ist, weil na klar, die will ruhig pennen, die ist eigentlich schon bereit hier für Nachtruhe, liegt da auf der warmen Decke und wir Menschen lachen und sind irgendwie laut und sie ist zu faul aufzustehen, weil klar kann man dann sagen, geh doch ins Schlafzimmer, das ist ja offen, aber hey, im Schlafzimmer ist kühler, da ist nicht die Heizdecke und ich muss aufstehen und dahin latschen, ja, so Situationen kennen wir ja sicher auch, also ja, sowas, so ein genervt sein, das gibt es auch von Hunden, absolut. Ja. Und bei einigen Hunden finde ich, die sind grundsätzlich so in ihrer Ausdrucksstärke, in ihrer Körpersprache und in dem, wie sie kommunizieren, einfach echt richtig cool. Hat natürlich auch wieder was mit Erfahrung, mit Hundetyp zu tun. Ne? Was ist verboten worden? Wie werde ich wahrgenommen und gehört? Und so weiter und so fort. Ich wollte schon immer mal wissen, warum Menschen mit Stadtwohnung einen großen Hund wollen. Das hört sich so für meine Ohren so ein bisschen abwertend an, weil ich bin mir ganz sicher, dass nicht alle Menschen mit einer Stadtwohnung einen großen Hund wollen. Und da finde ich es immer so wichtig, wohlwollend und differenziert hinzuschauen bei den Menschen. Ich bin auch so eine, ja. Ich habe in einem Schuhkarton gewohnt. So habe ich das in München. Meine erste Wohnung war wirklich so eine. Mein Papa hat mal sehr treffend gesagt, wenn ich mein Bad, was tatsächlich kein wirkliches Bad war. Also es war alles da, so eine Mini-Mini-Badewanne, in der man so am Boden sitzen konnte mit angezogenen Knien, Waschbecken, Toilette, alles gegenüber, die Knie an der gegenüberliegenden Wand, das Waschbecken gefühlt vor der Brust, wenn man auf der Toilette saß. Und mein Papa hat mal gesagt, wenn du den Boden im Bad wischen möchtest, dann brauchst du nur einen Lappen ausklappen und wieder einklappen, dann hast du gewischt. Und deshalb hieß diese Wohnung Schuhkarton. Und ja, ich hatte in diesem Schuhkarton meine erste Hündin, die über 30 Kilo hatte. Aber in der Wohnung haben wir uns super wenig aufgehalten. Also ich finde immer so grundsätzlich diese Wohnsituation oder eine kleine Stadtwohnung mit einem großen Hund, keine Ahnung. Also natürlich kann man dann sagen, ja, aber ist doch super eng, wenn da ein riesiges Hundekissen mitten im Zimmer ist, dann ist ja nicht mehr viel Platz. Hey, durchaus, ja, kann ich nur sagen, stimmt. Aber das sagt ja noch lange nichts darüber aus, wie es dem Hund geht. Ich finde gerade die Leute, die eine Wohnung haben und eben den Hund nicht einfach sich selbst im Garten überlassen, sind oft sehr, sehr individuell und bemüht mit ihrem Hund unterwegs. Ja, weil die gehen super oft am Tag raus, wenn sie den Hund beschäftigen wollen, gehen sie raus und erleben mit dem Hund was, machen Ausflüge und sind dann quasi zum Schlafen und zum Essen zu Hause und dann ist doch egal, wie groß die Wohnung ist. Aber klar, es gibt Hunde, wo man halt sagt, hey, der ist für die Stadt mal so gar nicht geeignet. Mein Kenny, mein Border Collie und Niki, meine große Hündin, war sowas von ein Easy-Stadthund. Ja, die hat es geliebt, die war so ein, ist da immer so lang gelaufen. Und klar, ne, ich habe in München studiert, direkt im Englischen Garten. Ich bin in meine U-Bahn-Station vorher ausgestiegen, bin dann mit ihr durch den Englischen Garten zur Uni gelaufen. Hey, die hatte ein super geiles Leben, würde ich jetzt mal behaupten, obwohl wir eine mini-mini-kleine Wohnung hatten. Und ja, von daher bitte differenziert hinschauen und ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber wird wahrscheinlich heutzutage rein von, ich finde eine Wohnung, wo ein Hund erlaubt ist, auch eh schon schwierig sein, würde ich jetzt mal sagen. Was ist zum Schutz des eigenen Hundes erlaubt? Da kann ich jetzt tatsächlich wieder einiges reininterpretieren. Ich würde jetzt, das, was mir direkt so in den Kopf kommt, hat was mit schützender Gewalt zu tun. Also was ist zum Schutz des eigenen Hundes erlaubt? Wird ja ganz oft so gesagt, ja, das bedürfnisorientierte Training erkennt überhaupt nicht an, wo es übergriffig und auch aversiv dem Hund gegenüber ist. Und das ist ja totaler Quatsch. Ja, also natürlich ist es aversiv, wenn ich sehe, mein Hund möchte gerade irgendwie auf die Straße hüpfen, weil sich da was bewegt und ich dann schnell an der Leine zupfe, damit er eben nicht auf die Straße hüpft, dann ist es mit Sicherheit nicht wohlwollend, aber in der Sekunde Reaktionszeit, wo ich meinen Hund retten möchte, fange ich ja keine Diskussion mit ihm an oder nutze Signale, die irgendwie super nett zur Umorientierung führen, wenn das viel zu lange dauert. Das würde man aber auch bei jedem erwachsenen Menschen so machen, wenn, keine Ahnung, mein Mann mit mir reden würde und dabei nicht mitkriegt, wie ein Fahrradfahrer fast umfährt, würde ich ihn auch an der Jacke wegreißen. Also ja, dieses schützende Gewalt in dem Sinne macht ja einfach Sinn. Und auch da sage ich immer, hey, das ist unser Job, das steht im Kleingedruckten, wenn wir einen Hund bei uns aufnehmen und der ist krank, wir sind für seine Gesundheit zuständig. Und natürlich bin ich der Meinung, dass man dafür sorgen sollte, dass der Hund sich beim Tierarzt wohlfühlt, mit einem Medical Training vorsorgen sollte und so weiter und so fort. Aber die Realität kann dann trotzdem so aussehen, dass bevor ich Situation XY trainiert habe, es notwendig ist, zum Tierarzt zu gehen. Und dann mache ich das meinem Hund so nett wie möglich und begleite ihn, bin empathisch und begleite ihn auch danach. Ja, also das finde ich macht auch immer einen riesigen Unterschied, ob ich da gewaltvoll bin oder ob ich eben empathisch, aber eben doch bestimmt bin, weil ich bin die erwachsene Person. Ich habe den Job, das jetzt zu entscheiden, dass du, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, den Herzultraschall brauchst. Also was ist da erlaubt, was nicht? Ich denke mal so grundsätzlich, wenn man sich schon anschaut, was ist einfach unser Job, dass wir die erwachsenen Menschen sind, die für den Schutz verantwortlich sind, für die Gesundheit und so weiter und so fort. Und da gibt es im Alltag Situationen, die dann vielleicht mal nicht so nett und wohlwollend sind, die aber eben zum Schutz des Hundes da sind. Und was ist erlaubt und was hat Nachwirkungen? Hey, das ist super, super individuell. Also ich finde grundsätzlich, wenn man in Situationen kommt, wo man dann merkt, hey, da müssen wir tierärztlich dranbleiben. Es gibt Hunde, die haben öfter Ohrenentzündungen oder die müssen getrimmt werden oder was auch immer. Dann ist das mein Job, dass ich das trainiere. Ja, und das finde ich schon. Da dann immer zu sagen, ja, mache ich dann mit schützender Gewalt? Nee, echt nicht. Ja, ist dein Job, das zu trainieren und das dem Hund so gut wie möglich zu machen und so einfach wie möglich zu machen. Gerade weil das so toll trainierbar ist. Und ich denke mal, hey, wenn man sich da anschaut, mit was für Tieren da mittlerweile Medical Training gemacht wird, dann schafft man das auch echt mit einem Hund. Ja, genau, also super individuell. Kannst du was zu Tierschutz und den Walen sagen? Ja, okay. Ist natürlich gerade ein Thema, was ja kurz vor den Walen wichtig ist. Rein politisch, wo ich stehe und dass ich gegen Menschenverachtung bin und Hass ist keine Meinung und Ausgrenzung nicht okay finde und nicht gut finde, wenn manche denken, sie sind mehr wert als andere. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber wenn man sich da dann eben auch das Thema Tierschutz anschaut, dann landet man ganz oft eben auch bei den gleichen Parteien. Das heißt, schau dir am besten das Wahlprogramm von allen Parteien an. Es gibt mittlerweile auch so gute Schaubilder, wo man das eben ja einmal vergleichen kann. Hey, wer setzt sich dann überhaupt für Tierschutz ein? Ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass die Parteien, und da gibt es eben im Moment drei Parteien, die schon sehr deutlich sind, dass sie Richtung rechts abdriften oder ganz weit rechts stehen und sowohl gegen Menschenrechte, Frauenrechte und Kinderrechte sind und auch in den Abstimmungen, das kann man immer nachgucken, finde ich auch echt eine tolle Sache, dass man da einmal genau gucken kann, hey, wer hat denn hier zum Beispiel gegen Paragraph 218 gewählt und wer hat denn dagegen gestimmt, dass es eine Kindergrundsicherung gibt und ja, da einfach mal zu gucken, wer macht das, welche Parteien sind da. Und man kann, glaube ich, schon recht deutlich sagen, dass die Parteien, die Frauenrechte, Kinderrechte Und dieses, ich würde gern zurück ins letzte Jahrhundert, dass das auch die Parteien sind, die mit Tierrechten und Tierschutz einfach nichts am Hut haben. Und das sind natürlich aktuell AfD, CDU, CSU und eben auch die FDP, die da in einem Bereich stehen, wo ich sage, da haben wir jetzt mit Tierschutz und Tierrechten natürlich nicht das Große losgezogen. Ne? Grundsätzlich, wenn ich jetzt schon nach sowas gefragt werde und mir mit Sicherheit da jetzt schon den Mund verbrannt habe, aber es ist, finde ich, einfach wichtig und dann sage ich auch gern was dazu. Bei dieser Wahl ist es das erste Mal so wichtig wie wahrscheinlich fast noch nie zuvor für uns, für meine Generation, keine Kleinstparteien zu wählen, weil es dieses Mal um unsere Demokratie geht, weil da gerade nicht nur ein bisschen dran rumgekratzt wird, sondern da wird mittlerweile richtig extrem abgebaut. Und da sich nochmal klar zu machen, so schwer das dann auch fallen mag und dass man wahrscheinlich auch Augen zudrücken muss, die Parteien oder die Wahlen ist eben nicht eine Taxifahrt. Und ich finde diesen Vergleich, der hier und da genutzt wird, echt richtig passend. Deshalb möchte ich ihn hier auch anbringen. Die Wahl oder die Partei, die man wählt, ist kein Taxi, was einen ganz genau 100% zum Zielort bringt, wo man eben sagen kann, die Adresse und genau da setzt du mich ab. Die Partei, die man jetzt wählt, ist ein großer Bus und deshalb eben auch so wichtig, keine Kleinstpartei zu wählen, weil es um alle Prozentpunkte geht diesmal, um die Demokratie zu retten. Es ist ein Bus, ein ganz großer Bus, der uns irgendwo hinfährt, wo man sagt, hey, da finde ich es gut. Und von da aus gucke ich dann, wie ich ganz genau zum Zielort komme. Und es gibt Parteien, die ganz deutlich zeigen, auch Tierrechte sind uns wichtig. Ja? Und auch da möchten wir etwas machen und möchten eben nicht nur Massentierhaltung. Und ich habe bei einer Partei gelesen, da geht es um Nahrungsproduktion und alleine schon, ja, diese Vorstellung, da braucht man dann, glaube ich, nicht weiter gucken. Es gibt auch eine Partei, die ganz gezielt auch was zu Qualzuchten sagt, zum Beispiel. Also da nochmal so ein bisschen schauen und sich klar zu machen, hey, Kleinstparteien ist dieses Mal keine gute Idee. Ja, und so ein bisschen so diese Vorstellung, ich wähle einen großen Bus, auch wenn da Sachen sind, die ich nicht so gut finde und wenn ich dann nicht 100% zum Ziel komme, aber ja, ich bleibe demokratisch und die Demokratie bleibt erhalten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und der Ruck ins letzte Jahrhundert und was so die Geschichte uns gelehrt hat, ich glaube, da haben wir wirklich eine riesige Verantwortung und sich da auch nochmal klar zu machen, wie viele Nichtwähler es gibt. Das ist so krass. Also wenn du jemanden kennst in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, der sagt, hey, weißt du was bei dem? Und ich verstehe diesen Brass auf die Politik. Ich verstehe das total. Aber es ist das Verkehrteste, was man machen kann, nicht zu wählen. Da gibt es so einen schönen Spruch, ne? Nicht wählen ist wie nicht Zähne putzen. Wer nicht wählt und nicht Zähne putzt, dann wird es braun. Und das passt ihm sehr, sehr gut, gerade bei dieser Wahl. Also unbedingt wählen gehen. Ich habe gelesen, das sind über 20% in Deutschland, die Wahlrecht haben und nicht wählen gehen. Und dadurch natürlich den Eindruck vermitteln, hey, da gibt es Mehrheiten, die so gar nicht da sind. Also gerade bei den Parteien, die den Ruck ins letzte Jahrhundert möchten, da sehen die Zahlen dann nämlich ganz, ganz anders aus, wenn wirklich die NichtwählerInnen wählen gehen würden. Also von daher unbedingt alle zur Wahl gehen. Super, super wichtig. Und ja, schaut noch mal so ein bisschen, das gehört wirklich so zusammen. Ich finde immer, man kann gut gucken, wem Frauenrechte wurscht sind und Kinderrechte, dem sind auch Tierrechte völlig wurscht. Und ja, da gibt es echt Parteien, denen ist es so richtig wurscht. Die Flexileine für Kinderwagenrunden. Was sollte ich beachten und wie trainieren? Ich finde Flexileinen tatsächlich hier und da gut. Sie geben dem Hund und können manchen Hunden tatsächlich sogar eine Sicherheit geben darüber, dass sie spüren, da ist was. Ja, also weil die Flexileine hat ja so einen so einen Widerstand. Der Hund spürt, dass er angeleint ist. Kann natürlich auch negativ sein, je nach Größe des Hundes und Größe der Leine, dass der Hund quasi lernt, um nach vorne zu kommen, muss ich ziehen und Kraft aufwenden. Und denk immer dran, wenn die Flexileine 5 Meter nach vorne geht, geht die auch 5 Meter zur Seite. Das heißt, es ist auch gefährlich im Straßenverkehr, die Flexileine. Aber wenn man irgendwo ist, wo man sagt, man hat Platz, und das wäre für mich das Wichtige. Und eben auch dieses, wo sind Kinder, stravanzen Kinder rum, weil Flexileinen können einfach super gefährlich sein. Ne? Die machen echt Verbrennungen. Wenn der Hund, gerade wenn das so dünne Schnürchen sind, dann noch mit nackigen Beinen oder so, oh, die können richtige Verletzungen machen und bloß nicht da reingreifen, das auch den Kindern sagen. Aber wenn Kind im Kinderwagen sitzt, finde ich eine Flexileine total okay. Ich würde die Flexileine, das habe ich letztens erst wieder gesehen, da hat der Kinderwagen so einen Griff nach oben und die Flexileine war da oben so eingehangen. Puh, ja, Hunde sind keine Roboter, und wenn der Hund da dann doch mal was sieht und reißt und dann den Kinderwagen umreißt, ich glaube, das würde niemand wollen. Ich habe so einen elastischen Bauchgurt gehabt und habe da die Flexileine quasi dann reingemacht und hatte dann die Flexileine eben im Hüftbereich, wo man doch ja auch kräftig genug ist, und habe mich da immer wohlgefühlt mit. Ist natürlich auch wieder, habe ich ein Notfallsignal, auf das der Hund reagiert, das wäre sowas für mich. Wie bin ich, dass ich da nicht dauernd auf die Stopptaste, sondern wirklich in dem Bereich sage, hey, die Flexileine nutze ich anstatt der Schleppleine, was mit Kinderwagen echt nervig sein kann. Ne? Und vielleicht auch eine Seite üben. Ich habe das immer gemacht und ich konnte tatsächlich mit drei Hunden, mit drei Flexileinen gleichzeitig spazieren gehen. Ich fand das im Urlaub am Strand zum Beispiel immer ganz angenehm, wenn man irgendwo ist, wo man sagt, ja, da ist Leinenpflicht, aber so ein bisschen mehr Freiraum möchte ich ihnen doch geben. Und habe denen einfach beigebracht, du hast die rechte Seite, du die linke Seite, und dann kann man wechseln am Rückweg, dass man da halt vermehrt verstärkt auch, dass der Hund dann mehr auf einer Seite läuft. Genau. Und dieses, auf was sollte ich achten, ist für mich wirklich auch der Sicherheitsfaktor. Ne? Greifst du da nicht rein, und unbedingt auch das Kind, auch das habe ich schon gesehen, wenn die Kinder größer sind und im Kinderwagen sitzen und die Flexileine ist dann so auf Gesichtshöhe und das Kind greift da rein, während der Hund rennt. Das kann saugefährlich sein, weil diese Dinger dahingehend wirklich übel sind, was sie für Verletzungen verursachen können. Genau. Wenn man sich einen alten Tierheimhund als Zweithund holt und dieser nach kurzer Zeit stirbt und man es wieder so macht, würde das den jungen Ersthund schwer verletzen? Hätte dieser vielleicht sehr damit zu kämpfen, dass ein liebgewonnener Kumpel immer wieder verschwindet? Oder würde ich sagen, das ist extrem individuell. Das kommt ja auf den Hund drauf an. Also es gibt ja Hunde, die mit Veränderungen super, super gut zurechtkommen. Ja, und dann gibt's Hunde, die mit der kleinsten Veränderung, da reicht schon, dass man die Wand zu Hause streicht oder Möbel umstellt oder ein neues Sofa kauft. Und die haben richtig Probleme damit. Für so einen Hund wäre es echt schwierig. Ja, wenn man einen unsicheren Hund hat zum Beispiel, der sich auch eng an den Zweithund bindet und der dann so Sicherheit bekommt beim Spazierengehen zum Beispiel oder auch beim Alleine bleiben. Es gibt manche Hunde, die können wirklich nur zu zweit mit diesem Kumpel alleine bleiben. Und natürlich haben wir da dann durch die Veränderungen Probleme. Ja, kann in die verschiedensten Richtungen gehen, wenn das ein Hund ist, der vielleicht Probleme mitbringt, ja, wo man sagt, der ist extrem geräuschsensitiv, der bellt dann dauernd. Natürlich hat es dann Auswirkungen auf den Ersthund oder kann es haben, ja, wenn das kein souveräner Hund ist. Grundsätzlich ist bei dem Thema, da stirbt der Kumpel, ich glaube, wir betrachten das ganz arg auch immer so aus der menschlichen Perspektive, ne? Mit all der Trauer und dem Schmerz und dem, was wir Menschen mit dem Tod verknüpfen. Bei Hunden ist das eine viel natürlichere Sache. Also ich habe das ja schon mehrmals bei uns auch miterlebt und die Hunde durften sich immer verabschieden. Und ich kann sagen, einmal, also das war mit Muffin, der hat extrem reagiert auf den Tod von Niki. Und da muss ich auch sagen, hatte ich schon das Gefühl, dass er echt ein paar Wochen verängstigt war. Man würde, glaube ich, so einfach aus der Perspektive sagen, depressiv. Aber da ist ja auch immer die Frage, ne, multifaktoriell. Also ich kann sagen, ich war damals in der Zeit nicht normal. Ich habe super viel geweint und war extrem traurig und bin natürlich nicht mehr draußen so spazieren gegangen, habe ihn beschäftigt und so weiter. Also, ne, da ist ja auch immer multifaktoriell. Da spielen ja viele Sachen rein. Aber grundsätzlich, dass Hunde das viel natürlicher annehmen, schnuppern und dann da vielleicht noch Zeit verbringen. Also hatten wir auch die unterschiedlichsten von ich lege mich jetzt noch daneben und bleib noch kurz da und gehe dann aus dem Raum, zu ich schnupper und gehe sofort, zu ich gehe gar nicht ganz nah hin, sondern schnupper aus der Entfernung. Also unterschiedlichste Reaktionen bei meinen Hunden und dann aber wirklich Haken dran. Also gerade bei Kenny, der hatte Probleme mit dem Alleinebleiben dann, da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Und auch grundsätzlich so beim Energielevel, weil er natürlich nicht mehr mitspielt und hat ja mit Muffin immer sehr, sehr viel gespielt. Aber jetzt, dass man sagen konnte, er war da traurig oder den hat das voll mitgenommen, überhaupt nicht. Ne? Das ist dieses menschliche Reininterpretieren und das menschliche Denken. Da gehen Tiere super natürlich mit um, weil der Tod halt auch dazugehört und es kommt auf den Ersthund drauf an. Ist der super sensibel? Hat der Probleme mit Veränderungen? Und ich kenne Leute, die das machen, ja, die immer sagen, hey, da im Tierheim sitzt ein alter Hund, der hat jetzt noch ein paar schöne Monate und ich möchte ihn irgendwie begleiten. Habe das gerade letztens auch im Internet wieder gelesen, wenn dann von älteren Menschen zum Beispiel, wenn die alte Hunde haben und die älteren Menschen sterben und der Hund selber ist auch ganz, ganz alt und ich kenne Leute, die das machen, ganz bewusst und eben sagen, hey, ich hole dann immer mal, wenn ich auch Zeit habe und wenn es gerade passt, dann hole ich so einen Hund als Zweithund und da klappt das ganz wunderbar. Aber das ist individuell, glaube ich. Und da ist auch ganz wichtig, wie wir das verkraften. Ich bin da schlecht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb mache ich es nicht. Also klar, ich habe auch noch ein kleineres Kind. Das ist dann auch nochmal, ne, muss man dann auch wieder mitdenken. Die muss man auch mitbegleiten. Und das wäre noch zusätzlich was, wo ich sage, oh nee, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen mit. Auf der anderen Seite mit Sicherheit auch was Tolles, um so diese Natürlichkeit von Tod und auch Begleitung und Pflege mitzugeben. Aber da sich auch nochmal selber zu hinterfragen, hey, kann ich das gerade emotional und kräftemäßig stemmen? Gibt auch wieder viele Sachen zu bedenken. Ja, und wie so oft bei all den Antworten, die ich jetzt gegeben habe, du merkst, dass es gibt keine platte One-Fits-All-Antwort, sondern es ist immer ein individuelles und ein man muss drüber nachdenken. Und ich weiß jetzt schon, wie gesagt, ich habe jetzt die Fragen einfach so vorgelesen. Wenn ich jetzt dann gleich sage, die Folge ist fertig und ich heute Nachmittag mit Kenny spazieren gehe, dann fallen mir bestimmt Sachen ein, wo ich mir denke, Mensch, das hättest du anders beantworten können oder das noch mit reinbringen können. Aber ich glaube, das ist ja auch genau so das Interessante an Frage-Antwort-Runden, die so spontan sind, die eben nicht vorbereitet sind. Und deshalb habe ich das jetzt mal so gemacht. Genau, ich hoffe, du hast ein paar, vielleicht Denkanstöße mitnehmen können. Und freue mich schon auf nächste Woche und natürlich auch wie immer auf den Austausch. Vielleicht schreibst du mir, wer auch immer all die Fragen eingereicht hat, vielleicht war deine Frage dabei und du schreibst mir, hey, du hast es genauso verstanden, wie ich es meinte oder nee, ich habe so und so gemeint. Auch das finde ich immer super spannend, wenn man so einen Erstgedanken hat beim Fragelesen und dann die Frage nochmal erklärt bekommt, dass man sich dann denkt, logisch, so hätte man es auch denken können. Also schreib mir, ich freue mich, ich bin total gespannt drauf und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.